Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Korbinian Frenzel. Zu Gast ist
Donata Riedel, Korrespondentin im Parlamentsbüro des Handelsblatts. Willkommen im Studio.
Guten Tag.
Ihr Schwerpunkt ist das Geld, das ist die Finanzpolitik. Diese Expertise können wir gut gebrauchen heute beim Blick auf die Themen dieses Tages. 180 Milliarden neue Schulden im nächsten Jahr. Über diese Zahl und auch was dahinter steckt, werden wir reden. Aber auch über, ja, ich würde sagen, kleinere Zahlen und ordentlich Rabatte. Heute ist Black Friday, also der Tag, an dem Geschäfte, aber vor allem eben auch der Onlinehandel deutlich die Preise senkt. Frau Riedel, schon geshoppt?
Nee, ich bin nicht so die Schnäppchenjägerin.
Mhm. Also Sie haben jetzt auch nichts auf der Liste, was heute noch erledigt werden sollte.
Also jedenfalls jetzt nicht speziell heute. Also ich überlege mir, was ich kaufen will und dann schaue ich, wo ich es vernünftig kriege.
Mhm. Wir schauen uns auch mal an, was im Prinzip diese Rabattschlacht und diese Konzentration auf so einen Tag oder wenige Tage drumherum auch für Auswirkungen hat. Auch gerade auch für Auswirkungen auf die Geschäfte in den Innenstädten, in den kleinen Orten. Ja, an diesem Black Friday. Und was kriegen Sie bei uns im Deutschlandfunk Kultur heute? Ich habe mir mal überlegt, Sie kriegen den ganzen Tag 50% mehr Hörgenuss zum gleichen Preis.
Ja, das ist doch gut.
Ja, ne? Schönen guten Tag an alle, die dabei sind. An meiner Seite Donata Riedel, Korrespondentin im Berliner Büro des Handelsblatts. An diesem Freitag, Black Friday. Frau Riedel, wenn Sie mich vor 2, 3 Jahren gefragt hätten, Black Friday, ich hätte wahrscheinlich gedacht, wovon können wir reden? Börsencrash 1929 oder so, das ist schon ein relativ neues Phänomen hier in Deutschland, ne?
Ja, das ist in Deutschland, glaube ich, so seit 2013, 2014 überhaupt erst eingeführt worden von amerikanischen Online-Händlern. Also in den USA ist der Black Friday traditionell der Brückentag zwischen Thanksgiving, dem Feiertag, Erntedankfest. Und dann bauen sich eben die Amerikaner so einen freien Tag zum Wochenende hin. Und die Einzelhändler, und zwar in den USA nicht die Online-Händler, sondern die Geschäfte, haben das genutzt, dass die Leute frei haben und machen dann eben so Schnäppchenangebote und dann stürmt die ganze Familie nach der Truthahnschlacht des Donnerstags dann die Geschäfte am Freitag und geht halt heftig shoppen. Mhm. Und in Deutschland wurde das dann eben von Amazon und Apple eingeführt und es ist dann mehr eigentlich ein Online-Schnäppchentag bisher, obwohl, glaube ich, in diesem Jahr und so ein bisschen auch schon im letzten es angefangen hat, dass auch die stationären Einzelhändler jetzt angefangen haben an dem letzten Freitag im November dann eben das Weihnachtsgeschäft zu eröffnen mit Rabatten und Lockangeboten.
Ich habe in Gesprächen mit verschiedenen Menschen sowohl aus dem Online-Business als auch wirklich von Einzelhändlern gehört, dass es mittlerweile so ist, dass man sich diesem Sog gar nicht mehr entziehen kann. Also mittlerweile gibt es auch eine Kundenerwartung, dass man jetzt in diesen Tagen, es ist ja meistens nicht nur dieser Freitag, sondern auch ein bisschen drumherum, also falls Sie das Stichwort Cyber Monday hören, damit geht es dann gleich weiter, dass also der Druck so groß ist für alle, die irgendwas verkaufen wollen. In diesen Tagen, wenn ihr da keine Rabatte anbietet, dann könnt ihr eigentlich gleich zumachen.
Ja gut, Rabatte kann man natürlich auch gestalten. Mhm. Ne? Also indem man halt schaut, was so der gängige Preis ist und dann ein paar Prozente runternehmen von bei bestimmten Gütern, die dann vielleicht auch so ein Lockangebot sind und dann bei anderen höherwertigen Produkten dann vielleicht eben entsprechend den Preis nicht zu senken. Also.
Weil Sie sagen gängiger Preis, das ist ja so ein bisschen die Frage, wer da eigentlich profitiert? Wir haben heute Morgen mit Norbert Herzog gesprochen, Konsumforscher von der GfK, und der hat gesagt, man kann tatsächlich Geld sparen.
Es ist tatsächlich so, dass die Rabatte schon tatsächlich existent sind und es kann sich durchaus lohnen, wenn man einen guten Rabatt bekommen möchte, auch das diese Woche zu kaufen. Das ist also tatsächlich so, das ist ein Fakt, auch wenn hier vielleicht das ein oder andere Mal schwarze Schafe da sind. Das ist definitiv die wichtigste Woche des Jahres geworden, schon seit 2018. Und wir reden da von einem Umsatzvolumen, was etwas über dem Doppelten liegt einer durchschnittlichen normalen Woche.
Das ist ein schönes Bild. Schwarze Schafe am Black Friday. Die Verbraucherschützer warnen allerdings auch, will ich gleich dazu sagen, dass da so mancher Rabatt eben auch möglich wird, weil man eben vorher vielleicht so ein bisschen draufgeschlagen hat. Also was dann 50% Rabatt sind, ist dann de facto noch 10, 20%. Immerhin noch Rabatt, könnte man sagen.
ja, gut, okay.
Aber die Frage, die, also gut, es gibt irgendwie vielleicht Rabatte, was aber natürlich mitschwingt, möglicherweise kauft man durch diesen Rausch, der da entsteht und entstehen könnte, auch Sachen, die man sonst nie gekauft hätte. Also wie würden Sie das auch so als Wirtschaftsjournalistin beurteilen? Ist das im Prinzip so ein ganz klassisches Instrument der Bedarfsweckungsgesellschaft? Also da wird nicht Bedarf gedeckt, was brauche ich wirklich, sondern mir wird überhaupt erst der Gedanke in den Kopf gesetzt, das müsste ich dringend haben, weil ist es im Moment gerade so günstig?
Ja, gut, klar. Ich meine, das wird natürlich gezielt von den Händlern auch eingesetzt dafür, dass man die Leute eben erstmal in die Geschäfte lockt, ne? Dass sie dann eben nicht am Freitag, jetzt Woche vorbei, jetzt erstmal schön entspannt auf dem Sofa. Nein, sondern gleich los in die Läden und gucken, was gibt's. Und dann werden bestimmt auch viele Menschen Dinge kaufen, die sie sonst vielleicht nicht unbedingt kaufen würden. Aber das ist ja in einer Konsumgesellschaft letztlich ja auch durchgängig normal, dass man nicht nur den ganz dringenden Bedarf deckt, sondern dass es natürlich auch Lustkäufe gibt und Frustkäufe gibt und dass davon natürlich auch viele, viele Händler und Anbieter von Waren ganz gut leben können.
Frustkäufe vielleicht gerade jetzt. Ich meine, im Moment hier scheint jetzt gerade in Berlin ins Studio die Sonne. Ansonsten war es ja auch eher ein grauer November und es ist ein Lockdown-November. Wir kriegen einen Lockdown-Dezember dazu, wissen wir seit gestern, vorgestern. Und wir haben natürlich auch gerade schon durch diese Zeit eine Veränderung, eine Verschiebung viel stärker Richtung Online-Handel. Dieses Phänomen Black Friday war jetzt schon vor Corona, aber es beschreibt ja auch so ein bisschen die Verschiebung des Konsums und wie er befriedigt wird, weg von den Geschäften, weg vom Einzelhandel hin zu Dingen, die wir bestellen und dann geliefert kriegen. Ist das eine Entwicklung, wo Sie sagen würden, tja, ist halt so? Oder ist das eine Entwicklung, wo man auch mal langsam drüber nachdenken müsste, entgegenzusteuern? Und ich gebe Ihnen auch gleich eine Idee mit, wie man das tun könnte, aber erstmal diese Frage.
Ja, also ich denke, wir müssten beginnen, uns darüber Gedanken zu machen, was es denn bedeutet, wenn immer mehr des Einkaufens und des Konsums aus Innenstädten und aus Städten ins Internet wandert und dann nur noch von Lieferdiensten befriedigt wird. Also das, denke ich, sollten europäische Gesellschaften drüber nachdenken, wie man das gestaltet.
Ich habe da nämlich mal eine Idee. Wir haben jetzt sowieso gerade die Senkung der Mehrwertsteuer. Die hört auf am Ende des Jahres, so ist es ja geplant. Wäre es eine Möglichkeit, dass wir sagen, kleine Geschäfte, man kann ja eine Obergrenze machen, was den Umsatz angeht, man kann sagen maximal 2 Filialen, kleine Geschäfte in Innenstädten, in Dörfern, die kriegen auf Dauer diese Mehrwertsteuersenkung und das, was wir da verlieren, schlagen wir den Großen, also Amazon, Zalando, wie sie alle heißen, Mediamarkt obendrauf, sodass sie das ausgleichen.
Das ist, sagen wir mal, über das Steuersystem zu organisieren natürlich relativ kompliziert, weil die Mehrwertsteuer zahlt ja der Kunde. Und die kriegt nicht der Händler, sondern das ist ja da durchlaufend. Deswegen wäre es, glaube ich, sehr, sehr schwierig, das darüber zu organisieren.
Aber die Händler können dann natürlich günstiger anbieten und haben damit Wettbewerbsvorteile. Also der kleine Händler, dieser wunderbare Laden, der 3 Waschmaschinen da stehen hat, 2 Kühlschränke, der aber auch noch einen Verkäufer hat, der ihm alles dazu erklären kann, der in der Innenstadtlage ist, wo man entsprechend Miete zahlen muss, der kann dann den Kühlschrank ein bisschen billiger verkaufen als
Mediamarkt. Ich sage ja gar nichts gegen die Idee, dass man überlegt, wie man eventuell stationäre kleinere Händler gegenüber den großen Online-Handelskonzernen besser stellt. Also man sollte sich schon überlegen, wie man überhaupt das Steuerzahlen bei den großen amerikanischen Plattformen so organisiert, dass die eben auch mehr Steuern zahlen. Da gibt es ja teilweise schon reichliche Versuche, auch auf internationaler Ebene das hinzukriegen. Und da gibt es auch gewisse Fortschritte. Und das wird, glaube ich, in den nächsten 2 Jahren auch kommen. Und die andere Frage ist natürlich schon, dass man überlegen könnte, will man eventuell auf online verkaufte Produkte eine Extrasteuer erheben oder so. Also das ist jetzt nicht völlig undenkbar, aber ich würde es dann nicht über die Mehrwertsteuer machen, sondern dann überlegen, wie man es über eine andere Konsumsteuer, dann eben über eine Online-Steuer eventuell macht. Aber die Frage ist natürlich, wollen wir das tatsächlich? Also da würde ich dann lieber auch noch mal erstmal ein bisschen tiefer und breiter darüber diskutieren wollen.
An diesem Freitag, ein Tag, an dem gleich 2 Schwellen überschritten sind, die Grund liefern für Sorge. Wir sind jetzt über der Schwelle von 1 Million Menschen bei den Corona-Infektionen in Deutschland. Und das Robert-Koch-Institut musste leider auch einen neuen Höchstwert vermelden, was die Todesfälle angeht. Weitere 426 Menschen sind gestorben gestern, die positiv getestet waren. So viel wie noch nie innerhalb von 24 Stunden. Muss nicht mehr geschehen. Diese Frage steht im Raum, unter anderem auch befüttert von der EU-Gesundheitsbehörde, die Deutschland und 8 anderen EU-Staaten bescheinigt, nicht genug Maßnahmen ergriffen zu haben. Die Frage gebe ich an meinen heutigen Gast, Donata Riedl, Wirtschaftsjournalistin für das Handelsblatt in Berlin. Frau Riedl, Handlungsbedarf?
Ja, ich glaube, wenn man sich die Infektionszahlen anschaut, ist der Handlungsbedarf größer als das, was auch gestern jetzt wieder beschlossen worden ist von der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten. Weil es zeigt sich ja schon, dass bei diesem Lockdown-Light es zwar gelungen ist, Gott sei Dank, dass man also diese stark steigenden Infektionszahlen also auf so eine gleichbleibende Linie bekommen hat. Es ist jetzt inzwischen so, eine Person, die infiziert ist, steckt eine nächste an. Also insofern bleibt man irgendwie jetzt immer auf den gleichen Infektionszahlen. Aber die sind natürlich mit irgendwie um die 20.000 pro Tag ist das eben enorm viel. Und das wird natürlich jetzt auch noch sehr viel stärker in den nächsten Wochen sowohl die Krankenhäuser belasten, weil die Leute, die sich infiziert haben, kommen ja meistens dann erst nach 2-3 Wochen in die Krankenhäuser und dann sind die meisten davon Intensivpatienten und von denen wiederum stirbt die Hälfte. Das heißt, die Sterbezahlen werden in den nächsten Tagen nicht sinken, weil die Leute ja alle schon seit einiger Zeit krank sind. Mhm. Und wenn wir jetzt ein Infektionsgeschehen haben, wo sich eben weiterhin 1:1 die Leute anstecken, werden auch diese traurigen Zahlen nicht sinken, sondern eher tendenziell noch steigen.
Ja, die Frage ist dann, was tun? Und ich habe einen interessanten Gedanken gehört, jetzt auch in Gesprächen, auch in der Redaktion von Leuten, die das auch beobachten, die politischen Entscheidungsprozesse, dass wir immer davon ausgehen und auch letztendlich so ein bisschen der Rhetorik glauben und folgen, es sei der Gesundheitsschutz der ganz vorne stünde. Und wenn man sich die deutsche Corona-Politik genau anschaue, gerade der letzten Wochen, dann sei das vor allem eine, die letztendlich dafür sorgen will, erste Priorität, die Wirtschaft muss weiterlaufen, und zwar die kapitalstarken Bereiche der Wirtschaft. Würden Sie dem zustimmen?
Nein. Also diese Idee des Lockdowns-Light ist schon die, dass man versucht, so wenig Schaden in der Wirtschaft anzurichten, wie es irgendwie geht. Also indem man halt sagt, alles, was Arbeit ist, lassen wir offen und haben dann dafür in den Firmen Hygienekonzepte. Und alles, was private Vergnügungsgeschichten sind und das Treffen mit Leuten zu Hause, das schränken wir, soweit es geht, möglichst ein. Das Problem ist nur, dass dieses Einschränken der Privatkontakte mit den Maßnahmen, die verfügt worden sind, bisher nicht so richtig klappt. Es hat auch was damit zu tun, dass es eben sehr spät überhaupt im Infektionsgeschehen stattgefunden hat und dann eben auch erst nur auf eine ziemlich weiche Tour, indem man dann immer noch so bis 10 Leute gesagt hat, ist okay. Man hat auch viel zu lange Veranstaltungen mit sehr vielen Menschen ja auch noch zugelassen. Man hat es immer noch nicht geschafft zu sagen, aus Gesundheitsschutzgründen müssen wir sowas wie Gottesdienste etc. pp. Nun wirklich erstmal ja letztlich wahrscheinlich schon auch verbieten, weil da nämlich ziemlich viele Menschen dann zusammenkommen. So, die Idee zu sagen, dass man die Wirtschaft möglichst wenig schädigen will, ist ja so falsch nicht. Und andererseits ist es aber auch so, wenn jetzt die Infektionszahlen nicht in irgendeiner Art und Weise mal zum Sinken bekommen werden in den nächsten 2-3 Wochen, dann schwappt es ja trotzdem rein in die Wirtschaft, weil wenn Arbeitnehmer krank sind, wenn in den Schulen dann zu viele infiziert sind und das in die Familien wieder reinkommt, dann läuft die Wirtschaft auch nicht rund. Also alle Ökonomen sagen mir, also es gibt diesen komischen Gegensatz zwischen Wirtschaft und Gesundheit überhaupt nicht, weil mit ganz vielen kranken Menschen kann man keine gesunde Wirtschaft
betreiben. Es gibt dann möglicherweise den Gegensatz unterschiedlicher Schockmodelle, also eher die sanfte Methode und langfristig angelegte, wie wir sie jetzt in Deutschland erlebt haben, oder aber, dass man sagt, wie in Frankreich oder Österreich, Frankreich jetzt gerade entsprechend gelockert, in Österreich noch geltend bis zum Nikolaustag. Also wieder ein Lockdown, der eben auch sagt, zum Beispiel die meisten Geschäfte müssen zu sein. Ist das jetzt das, was wir im Zweifel wahrscheinlich nachholen müssen im Dezember?
Ja, das ist die Frage letztlich, wie sich die Menschen jetzt wirklich verhalten. Also ob in der Bevölkerung wieder ein Ernstnehmen der Pandemie einsetzt. Also das große Problem ist ja, weshalb es hier auch keinen schnellen, harten Lockdown gegeben hat, den es vom Infektionsgeschehen her wahrscheinlich sinnvollerweise Anfang Oktober hätte geben müssen, als man sah, dass diese Zahlen ins exponentielle Wachstum wieder gehen, weil die Leute dachten, ach ja, so schlimm ist es ja nicht, man kennt ja kaum jemanden. Also der große Erfolg der ersten Welle hat dann eben dieses Pandemieparadox in Deutschland ausgelöst, dass jeder gesagt hat, ja gut, okay, so schlimm ist es ja gar nicht gekommen, wie alle immer gesagt haben. Und dann hat man irgendwann Bergamo vergessen. Und ja, und jetzt ist schon die Frage, also wenn sich alle dran halten, wirklich die Maske zu tragen, wenn das wirklich dann auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln hart durchgesetzt wird, das Maskentragen, dass die Abstände eingehalten werden, dass die Leute jetzt nicht rummaulen, wenn sie vor einem Geschäft vielleicht mal warten müssen, dann würde das schon gehen. Aber wenn dann ja im Prinzip es immer noch in manchen Stadtteilen von Berlin dann heimliche größere Partys irgendwo in einem Keller gibt etc. pp., ja, dann hat man immer wieder diese Superspray-Ereignisse und dann kommt man nicht vorwärts. Dann wird es eben wirklich schwierig. Mhm. Und dass man jetzt gesagt hat, dass man Weihnachten stark lockern will und auch Silvester, halte ich für gefährlich, was, wenn man auf die Infektionszahlen blickt, weil also da kann man ja dann im Zweifel die Uhr nachstellen, dass es dann am 3. Januar wieder losgeht.
Der Blick auf die Themen dieses Tages und das ist auch der Blick auf Zahlen. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat getagt und zwar recht lange.
Ende der Haushaltsberatungen, 4.37 Uhr. Rund 17 Stunden verhandelten die Haushaltspolitiker des Bundestages jeden Euro in der Bundeskasse. Knapp 180 Milliarden Euro neue Schulden will die Große Koalition nun im kommenden Jahr aufnehmen. Hintergrund ist, na klar, die teure Corona-Krise. Bundesfinanzminister Olaf Scholz von der SPD musste Kosten für Impfstoffe gegen das Coronavirus und weitere Milliardenhilfen für die Wirtschaft einplanen. Hinzu kamen noch einmal über 20 Milliarden Euro nach den Bund-Länder-Beratungen vom Mittwoch für die Dezember-Wirtschaftshilfen.
Also eine Menge Geld, von denen Tobias Beetz berichtet. Knapp 180 Milliarden Euro Schulden nimmt der Bund auf im Jahr 2021. Donata Riedel, finanzpolitische Korrespondentin des Handelsblattes, ist mein Gast heute. Frau Riedel, wenn man den Finanzminister bisher so erlebt hat in dieser Krise, hatte man ja immer den Eindruck, alles kein Problem, stecken wir locker weg. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Also weil natürlich sind das jetzt große Zahlen. Also in diesem Jahr hat der Bundeshaushalt ja schon Schulden von 218 Milliarden genehmigt bekommen. Die wird er allerdings nicht ganz ausgeben, weil auch das große Geld ausgeben braucht eine gewisse Zeit. Also deswegen lappt auch einiges davon eben rein in den nächsten Haushalt. Also wahrscheinlich werden in diesem Jahr nur 160 Milliarden Schulden gemacht und dafür dann im nächsten Jahr dann nochmal erheblich mehr 180 Milliarden, teilweise eben wegen den Dezemberhilfen, aber eben auch von dem Geld, was eben in diesem Jahr noch nicht richtig in die Wirtschaft hineingegangen ist. Also bei großen Zahlen muss man sich immer klar machen, dass man sie nicht nur absolut betrachten muss, sondern auch relativ. Deutschland ist ein sehr großes Land mit einer sehr großen Wirtschaft und im Vergleich dazu sind diese 180 Milliarden dann eben gar nicht so.
Sie würden jetzt nicht Peanuts sagen an dieser Stelle.
Nein, natürlich nicht Peanuts. Nein, es ist natürlich viel Geld. Aber alle ernstzunehmenden Ökonomen sagen, das Allerverkehrteste, was man machen kann, ist in einer schweren Krise auch noch dieser Krise anfangen, hinterher zu sparen. Also es ist in jeder Krise so, dass automatisch der Bedarf des Staates für die existierenden Sozialleistungen ja hochgeht. Also der Staat wird mehr ausgeben müssen für Gesundheit. Er wird mehr ausgeben müssen für Arbeitslosigkeit. Er wird Geld benötigen für die Verlängerung der Kurzarbeit. Das sind alles Dinge, die soll man unbedingt machen. Das sagen auch Ökonomen, die in guten Zeiten sehr darauf dringen, dass der Staat nicht zu viel Geld ausgeben sollte. Mhm. Und dann müssen wir uns angucken, also der Schuldenstand des deutschen Staates, der wird auch mit all diesen Maßnahmen kaum über 75% der Wirtschaftsleistung eines Jahres ansteigen. Damit steht Deutschland im internationalen Vergleich immer noch ausgesprochen günstig da. Also fast alle europäischen Industriestaaten liegen irgendwo bei 90-100% und die USA liegen über 100%. Also es gibt keinen Grund, sich da jetzt akut Sorgen zu machen.
Aber es gibt offenbar Grund, schon mal so langsam anzufangen zu streiten, war mein Eindruck nach der Runde von Angela Merkel mit dem Ministerpräsidenten am Mittwochabend. Da hat sie ja auch schon mal angedeutet, die Kanzlerin, naja, irgendwann müssen wir mal über die Finanzierung sprechen. Das ist auch nicht nur Bundessache alleine. Und dann hat gestern der Fraktionschef der CDU-CSU-Fraktion das nochmal mit einigermaßen Werbe auch gesagt, dass jetzt mal langsam Schluss sein muss, dass der Bund immer alles zahlt. Woraus ich lese, offenbar machen sich da auch die ersten Gedanken darüber, wie kriegen wir das eigentlich irgendwann auch gegenfinanziert?
Ja, natürlich machen sich die Bundespolitiker Gedanken darüber, ob das immer alles der Bund bezahlen muss und ob nicht die Länder, die ja durch diverse Finanzreformen der letzten Jahre darüber, dass der Bund jetzt eben die Kommunen besser stellt, letztlich dann auch die Länder von ihrer Verantwortung für die Kommunen etwas finanziell entlastet hat, warum es immer der Bund ist, der zahlen muss und warum die Länder nicht aus ihren Haushalten auch ein bisschen zahlen könnten. Aber da geht es dann mehr um die Verteilung. Also es bezweifelt also ernsthaft niemand, dass es im Moment sehr notwendig ist. Also diese Bremsspuren, die diese Corona-Krise eben in der Wirtschaft hinterlässt, die eben auch wirklich abzumildern und da eben staatlicherseits auch gegen vorzugehen. Weil
die Idee ist dann, dass
die Wirtschaft möglichst gut durch die Krise kommt und dass wir danach wieder ein ordentliches Wirtschaftswachstum haben. Dadurch steigen dann wieder die Steuereinnahmen und dann wird es auch sehr viel leichter, eben die Schulden auch wieder zurückzuführen.
Das hat aber zum Beispiel, da habe ich ein gewisses, also die Angst vor einem Déjà-vu, sage ich es mal so, es muss ja so nicht kommen. Aber wir hatten die große Bankenkrise 2008, 2009, wo ganz viele Staaten ganz massiv eingegriffen haben, um Banken zu retten, hunderte von Milliarden aufgebracht haben, um Banken zu retten. Und dann hatten wir 2-3 Jahre später in ganz vielen Staaten die Situation, dass die de facto pleite waren, und zwar so pleite, dass sie letztendlich vor der Funktionsunfähigkeit standen. Wie groß ist die Sorge,
also das
dass
einzige
das wieder
Land,
passieren könnte?
Das einzige Land, was tatsächlich pleite bedroht gewesen ist in der Euro-Krise, war Griechenland. Das hat sehr viel damit zu tun, wie generell in Griechenland das lange, lange vor der Finanzkrise
gelaufen war. Aber wir hatten Spanien in Schieflage, wir hatten Italien immer als Krisenkandidat, wir hatten Irland, die Hilfen brauchten, Island außerhalb der EU, die den Staatsbankrott erklären mussten. Also es war nicht nur Griechenland.
Ja, aber die Staatsbankrotte wurden ja überall abgewendet. Das hatte auch was damit zu tun, dass man das natürlich im Euroraum dann versucht hat, eben entsprechend auch zusammenzuhalten. Und das ist ja auch gelungen. Und außerdem war das damals ja eben eine Finanzkrise. Und eine Finanz- und Bankenkrise funktioniert vollkommen anders als eine Pandemiekrise, die ja in der Realwirtschaft stattfindet. Und wenn man eben in der Realwirtschaft mit möglichst beherztem Gegensteuern seitens des Staates, auch mit viel Geld eben verhindert, dass dort eben wirklich alles den Bach runtergeht, dann schützt man ja auch die Banken davor, dass dann als zweites wieder eine Finanzkrise ausgelöst wird. Also wenn man jetzt anfangen würde zu sparen, dann käme man in so eine Spirale abwärts. Und das wäre eben grundfalsch. Und die Pandemie ist ja, wenn man jetzt schaut, dass wir wahrscheinlich doch im nächsten Jahr mit den Impfungen durchaus weit kommen können, eine sehr, sehr schwere Krise, aber eine begrenzte Krise. Und dass man da dann versucht, mit den Mitteln, die der Staat ja nun auch hat, die alle einzusetzen, um eben die Schäden so gering wie möglich zu halten, dass man eben dann auch schnell wieder ins normale Wirtschaften kommt und dann eben nicht dauerhaft langanhaltende Schulden haben muss, dann ist das, glaube ich, sehr, sehr vernünftig.
Wir schauen weiter auf Themen dieses Tages mit Donata Riedl vom Handelsblatt. Da gibt es interessante neue Zahlen im ARD-Deutschland-Trend, nämlich in der Frage des CDU-Parteivorsitzes und wen die Menschen da gerne vorne sähen.
Für Friedrich Merz sprechen sich 27% der Befragten aus, für Norbert Röttgen 16%, für Armin Laschet 15% und 21% wollen keinen der drei Kandidaten. Auch wenn man nur die CDU-Anhänger betrachtet, liegt Merz vorn, dann sogar mit 39%, dahinter Norbert Röttgen mit 22%. Dass Armin Laschet die Parteiführung übernimmt, das wünschen sich nur 15% der CDU-Anhänger.
Markus Sambal hat die Zahlen zusammengefasst. Frau Riedl, was ist los da mit Armin Laschet vor allem? Das sieht nicht gut aus.
Ja, also Armin Laschet hat, glaube ich, in der Corona-Pandemie verloren, indem er ja irgendwann auf dieses Gleis der Lockerungen, glaube ich, zu früh eingeschwenkt ist im Frühjahr und davon dann nie wieder so richtig weggekommen ist. Und ich glaube, das hat Vertrauen in der Bevölkerung, in seine Fähigkeiten als Krisenmanager gekostet.
Ich habe ja so eine, aber das ist vielleicht eine etwas zu große Theorie, aber ich habe irgendwie den Eindruck, diese NRW-Ministerpräsidenten, das ist ja, müsste ja eigentlich das Reservoir der Kanzlerreserve in Deutschland sein, das größte Bundesland, das ist so groß, größer als die meisten EU-Mitgliedstaaten von der Bevölkerung. Und wenn man sich das mal anguckt, auch in der Geschichte, am Ende sind die alle irgendwie so ein bisschen zu nice und nicht hungrig genug. Wir hatten schon Johannes Rau von der SPD vor Jahrzehnten, Hannelore Kraft von der SPD, bei der man sich auch immer gefragt hat, warum machst du eigentlich nichts aus dieser Machtposition? Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass er greift jetzt auch wieder diesen Armin Laschet.
Ja, vielleicht ist da was dran. Ich weiß es nicht genau. Also ich meine, gut, so oft werden ja jetzt nicht Kanzlerkandidaten gekürt. Das ist dann vielleicht auch immer so ein bisschen...
Die Deutschen sind ja recht treu mit ihren Kanzlern und Kanzlerinnen, behalten sie recht lange, ja.
Insofern, aber ich meine, auch wenn man diese Zahlen sich anschaut, also so richtig Begeisterung scheint ja keiner der Kandidaten in der Bevölkerung auszulösen. Also auch Merz bekommt ja nur 27%.
Auf Platz 2 ist keiner von allen, ne? Das ist ja ganz lustig in diesem Ranking.
Ja, das ist irgendwie so, ja.
Ereilt da die CDU das Problem, das die SPD schon beobachtet hat? Man ist auf der Suche nach jemandem und stellt dann irgendwann fest, so richtig überzeugendes Personal haben wir gerade gar nicht?
Ich glaube, es liegt natürlich auch an dieser sehr, sehr langen Kanzlerschaft von Angela Merkel. Also jetzt in der Corona-Pandemie hat sie ja noch mal wieder einen enormen Schub an Popularität bekommen. Aber vor der Corona-Pandemie könnten wir uns ja auch mal kurz dran erinnern, da galt sie ja schon als jemand, die einfach zu lange im Amt geblieben ist und letztlich dann auch auf der CDU lastet und im Grunde bei der CDU auch einen Erneuerungsprozess dann auch verschleppt hat. Das Problem hat man bei allen Kanzlern, die eben dann in der vierten Legislaturperiode gewesen sind, irgendwann gehabt. Und das hat jetzt eben auch die CDU und Angela Merkel ist ja weiter Kanzlerin. Also sich parallel zu ihr irgendwie zu profilieren, ist eben niemandem gelungen. Auch, ich meine, Annegret Kramp-Karrenbauer hat eben gezeigt, dass sie letztlich nicht zäh genug gewesen ist für diesen Job. Weil wenn man im Nachgang sich so anschaut, wenn sie einfach diese Geschichte in Thüringen ein bisschen mehr und zäher ausgesessen hätte, dann hätte vielleicht die CDU jetzt auch gar nicht mehr so
drei
das
Wochen,
Problem.
Ja, ne? Hätten ihr gereicht und da war Corona da. In der Tat, kurzer Blick noch auf Norbert Röttgen. Ich finde, das ist ja irgendwie so ein bisschen der Überraschungsmann in diesem ganzen Rennen. Vielleicht profitiert er auch wirklich davon, dass es jetzt auch so lange dauert. Vielleicht profitiert er aber auch davon, dass manche sich so vorstellen, na, wenn der Röttgen das wird, er hat jetzt ja auch mal signalisiert, dann könnte Markus Söder auch ohne größere Probleme Kanzlerkandidat werden.
Ja, vielleicht liegt es daran und ich meine, vielleicht liegt es ja auch daran, also der Röttgen ist ja eigentlich auch gar kein schlechter Kandidat mit seiner ganzen außenpolitischen Erfahrung, die er eben auch mitbringt und er ist hier letztlich auch jemand, der für den mitteliberalen Teil der CDU steht. Im Grunde steht er ja so politisch, wenn man jetzt in diesem Links-Mitte-Rechts-Schema bleibt, auch zwischen Merz und Laschet und könnte dann ja vielleicht auch ganz gut reüssieren. Aber das Problem von Röttgen ist eben, dass er keinen Rückhalt in der Partei so richtig hat. Ne? Also dem hängt nach wie vor nach, dass er sich damals nicht voll und mit aller Kraft nach NRW geworfen hat, sondern irgendwie an seinem Ministeramt kleben wollte, was dann eben nicht geklappt hat. Ne?
Tja, man muss es an dieser Stelle auch nochmal dazu sagen, es sind ja auch nicht diese Umfragen, die entscheiden, sondern am Ende sind es 1001 Delegierte der CDU und da gelten nochmal auch andere Mechanismen. Ja, was steht heute noch an? Die SPD wird mit ziemlicher Sicherheit in Berlin einen personellen Neustart hinlegen. Franziska Giffey, die Bundesfamilienministerin, soll zur SPD-Landeschefin gewählt werden. Auch und gerade mit dem Ziel, den Sozialdemokraten dann das Rote Rathaus im nächsten Jahr zu sichern. Das wäre an sich alles so nach SPD-Regie ein Glanzmoment heute, wenn da nicht die Sache mit dem Titel wäre, dem Doktortitel. Donata Riedel vom Handelsblatt. Franziska Giffey hat ja gesagt, ich verzichte auf diesen Titel, um jetzt auch ein bisschen diese politische Diskussion rauszunehmen, um diese Frage, wie ist der eigentlich sauber erworben oder auch nicht. Ist das jetzt so der Moment, wo man langsam sagen könnte, Schwamm drüber?
Politisch finde ich ja, weil also es hat ja nun schon eine Prüfung der Doktorarbeit an der FU gegeben, die dann mit einer Rüge geendet ist, nach dem Motto, also es war jetzt nicht alles ganz super toll, aber letztlich auch nicht der große Fusch. Und Insofern hätte sie da an manchen Punkten sorgfältiger arbeiten müssen, aber es ist jetzt...
Das war das erste Gutachten, ne? Ja. Aber das hat ja jetzt sozusagen das Problem hervorgerufen, dass man dann gesagt hat, Moment mal, wie ist denn das eigentlich zustande gekommen, unter anderem auch unter Beteiligung der Professorin, die damals die Doktormutter war, also so, dass dann viele gesagt haben, und deswegen gibt es ja jetzt auch eine neue Prüfung, das war offenbar keine ganz gute Prüfung.
Ja, aber dann fragt man sich ja, dann ist es doch eigentlich mehr eine Causa der FU, ne? Also ja. Was ist denn das eigentlich für eine Universität, die dann, wenn sie nachprüfen soll, es nicht ordentlich macht? Und irgendwo, finde ich, müssen solche Verfahren für die Leute, die davon betroffen sind, dann auch mal abgeschlossen werden. Und wenn sie jetzt eben sagt, sie will den Titel nicht weiterführen, finde ich, das sollte das jetzt nicht ihre gesamte politische Karriere total beenden müssen. Also das
irgendwo... Das Interessante ist, also es gibt ja auch noch einen Streit darüber, kann man das überhaupt? Also kann man selber sagen, ich nutze den nicht mehr, damit ist er sozusagen weg, der Titel. Er ist ja offiziell verliehen, also das müsste man mal sehen, aber vielleicht ist das eine Spitzfindigkeit.
Ja, das ist aber dann letztlich im Zweifel eine rechtliche Frage, aber es ist ja keine politische Frage. Die politische Frage ist, Franziska Giffey eine gute sozialdemokratische Politikerin?
Darf ich kurz sagen, ich finde, es ist insofern doch eine politische Frage, weil sie ja immer gesagt hat, wenn mir der Titel aberkannt wird, dann trete ich auch als Ministerin zurück. Ja. Jetzt geht sie den Schritt und sagt, bevor mir der überhaupt nochmal aberkannt werden könnte, gebe ich ihn vorsichtshalber. Aber das ist so ein bisschen so, jetzt übertreibe ich vielleicht in dem Bild, aber wie der Ladendieb, der kurz vor der Kontrolle durch den Ladendetektiv die Ware auf den Tisch legt und sagt, damit ist ja okay, oder?
Naja, ist ja jetzt die Frage, ob die erste Kontrolle nun wirklich nicht okay war oder ob das jetzt dann auch nicht wieder jetzt nochmal hochkommt, weil sie jetzt eben kandidiert für den SPD-Vorsitz. Also da wird ja wahrscheinlich irgendjemand aus einer anderen Partei irgendwo auch noch wieder ein bisschen mitgefingert haben. Also irgendwo ist dieses ganze Verfahren total verfahren inzwischen. Und ich finde, es stellt sich dann schon auch die Frage, wenn man da eine Politikerin hat, die als Politikerin in dem, was sie in ihren Ämtern bisher geleistet hat, ne, soll die für alle Zeiten jetzt in der Versenkung verschwinden müssen? Also da würde ich in diesem Fall, wenn ich mir das, soweit ich da Einblick habe, mir das anschaue, würde ich sagen, das wäre jetzt, sagen wir mal, eine übertriebene Härte.
Donata Riedl war mein Gast in dieser Stunde, finanzpolitische Korrespondentin des Handelsblatts. Haben Sie eigentlich jemals mal an einer Doktorarbeit gesessen oder darüber nachgedacht?
Ich habe mal drüber nachgedacht, aber ich habe dann überlegt, dann muss ich jetzt noch 2 Jahre da am Schreibtisch sitzen und dann bin ich lieber arbeiten gegangen.
Ich habe auch ehrlich gesagt auch drüber nachgedacht, ungefähr in der Zeit, als ein gewisser Karl Theodor zu Gutenberg dann irgendwie Probleme kriegte, dann habe ich gedacht, ups, ich glaube, da ist jetzt gerade so eine Sorgfalt gefragt. Ich moderiere lieber Sendungen. Ich freue mich, dass Sie heute mein Gast hier waren. Vielen Dank für den Besuch.
Ja, danke.